Die Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene präsentiert der NeoCast Update Neonatologie. Am Mikrofon Mario Rüdiger.
Hallo und herzlich willkommen zum NeoCast, der Podcast für alle neonatologisch Interessierten, die keine Lust auf PowerPoint haben und trotzdem auf dem Laufenden bleiben wollen. Am Mikrofon Mario Rüdiger. Mein heutiger Gast für dieses Special ist Professor Dr. Sven Bellmann, Präsident der European School for Neonatology. Sven, herzlich willkommen beim NeoCast.
Danke, Mario, für die Begrüßung.
Also, ich bin schon sehr gespannt auf dieses Special zur European School of Neonatology, aber zunächst wieder eine kurze Vorstellung meines heutigen Gastes. Professor Dr. Sven Bellmann, du bist seit vielen Jahren bei der ESPR aktiv. Das ist die Europäische Gesellschaft für Forschung in der Pädiatrie. Von 2014 bis 2021 warst du Schatzmeister im Vorstand der ESPR und seitdem bist du Treuhänder für die ESPR im amerikanisch-europäischen Vorstand der Internationalen Gesellschaft für Forschung in der Pädiatrie. Schwieriger Name. Und jetzt, worum es heute geht, seit 2021 bist du auch Präsident der European School of Neonatology. Gibt es irgendwas, was ich jetzt mit Bezug auf die ESN, European School of Neonatology, vergessen habe?
Ja, lieber Mario, vielen Dank für die kurze Vorstellung. Ich glaube mal, dass die European School of Neonatology, die ESN, den meisten Zuhörerinnen und Zuhörern noch gar nicht bekannt ist. Und würde gern da ganz kurz was zu sagen, dass die ESN als ein Projekt der ESPA, also der European School, der European Society for Pediatric Research, die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich von den großen Kongressen, dem GENS wie dieses Jahr oder dem EAPS wie letztes und nächstes Jahr kennen. Die ESPA hat eben ein Projekt vor wenigen Jahren gegründet, ESN nennt sich das, um alle Lehr- und Trainingsangebote der ESPA, die bislang ohnehin schon stattgefunden haben, aber jetzt im Bereich der Neonatologie zu bündeln, unter dem Dach, unter diesem Projektdach ESN. Und das ist jetzt das wirklich Neue, ein Masterprogramm zu entwickeln, das europaweit die Weiterbildung zum Neonatologen unterrichtet und unterstützen soll. Und es gibt tatsächlich von der ESN verantwortet schon ein Online-Masterprogramm in der Neonatologie, ein Master of Science, der mit der Universität in Southampton zusammen angeboten wird. Es wurde durch die großartige Arbeit von Professor Mike Hall in Southampton vor ein paar Jahren etabliert und läuft seit fast 2015, 16 ziemlich gut. Und dieses Online-Training-Programm, das ist schon Bestandteil der ESPA und jetzt neu soll ein neues Masterprogramm entwickelt werden. Das ist schon in Arbeit, das wirklich klinisch orientiert ist und direkt die Entwicklung, die Ausbildung zum Neonatologen unterstützen soll.
Okay, sehr spannend. Bevor wir da tiefer eintauchen, interessiert mich aber dein besonderes Erlebnis noch. Du hast in deiner ehrenamtlichen Tätigkeit in der ESPR sicherlich auch die Möglichkeit, über den Tellerrand des klinischen Alltages zu schauen. Hast du ein besonderes Erlebnis, was dich also eindrücklich geprägt hat oder von dem du berichten möchtest in diesem Zusammenhang?
Also es gibt ganz viele Erlebnisse, durch die ehrenamtliche Tätigkeit mit den Kongressen, mit den Vorbereitungstreffen, durch die Board-Meetings. Und es ist eigentlich die Fülle dieser positiven Erlebnisse, die mich beeindruckt und das Zusammenkommen mit Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern, gerade auch aus Amerika, ist etwas, was ich einfach motivierend finde und mich, glaube ich, in diesen Jahren jetzt bei der ESPA besonders positiv geprägt hat.
Okay. So, aktuell läuft die Weiterbildung zum Neonatologen in den einzelnen Ländern in Europa ja durchaus unterschiedlich. Kannst du unseren Zuhörern kurz berichten, welche verschiedenen Modelle du da überschauen kannst?
Ja, also Europa ist tatsächlich sehr divers an dieser Stelle und Neonatologie an sich ist ja in Europa eine Subspezialisierung der Kinder- und Jugendmedizin. Sie dauert 2 bis 3 Jahre Und die klinische Arbeit steht da ganz im Vordergrund. Und die Strukturierung dieser Tätigkeit, also in Bezug auf Lernen, auf Lernfortschritt, die fachliche Begleitung, Entwicklung von Kompetenzen her, ist sehr unterschiedlich geregelt. So gibt es Länder wie Deutschland, die, was die Zuhörenden, glaube ich, ganz überwiegend kennen, oder die Schweiz, Österreich, die haben eine Weiterbildungsordnung für 2 Jahre und am Ende eine Prüfung, die eben diese Weiterbildung dann auch abschließt. Es gibt dann Länder wie auf den Britischen Inseln, wo die Weiterbildungsordnung noch viel detaillierter ist, viel strenger geregelt ist und klare Meilensteine definiert sind. In anderen Ländern wiederum, vor allem im südlichen, in den südlichen Ländern unseres Kontinents, da gibt es im Prinzip keine Weiterbildungsordnung in der Subspezialisierung zum Neonatologen, sondern man arbeitet eine definierte Zeit in einer entsprechenden neonatologischen Einrichtung und nach dieser Zeit ist man dann Neonatologe. Das wird einem dann testiert. Und diese Unterschiedlichkeiten von einer sehr großen Regelung, wie es eben auf den Britischen Inseln ist, zu praktisch keiner in beispielsweise Spanien, das wird dann noch durch regionale Faktoren differenziert und hängt sehr stark von der Größe der jeweiligen Ausbildungsstätte ab. In kleinen Häusern ist es natürlich schwieriger, die ausreichende Exposition zu haben im Vergleich zu großen Häusern. Und in Deutschland haben wir dann auch noch den Bildungsföderalismus. Das heißt, in jedem Bundesland sind die Weiterbildungsordnungen zum Neonatologen nochmal etwas unterschiedlich. Mhm. Also sehr differenziert.
Eine große Varianz. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist ja sogar in Polen gibt es sozusagen den Neonatologen ganz ohne Pädiater auch, dass man den Neonatologen machen kann.
Ja. Genau, das gibt es auch noch.
Okay, und warum ist die ISPR jetzt so daran interessiert, eine European School anzubieten?
Also die ISPR versteht sich seit ihrer Gründung, das war in den 50er Jahren, also vor gut 60 Jahren, als eine Plattform in Europa für Forschung in der Pädiatrie, also in der Kinder- und Jugendmedizin, und war schon immer aktiv auch in der Lehre mit Workshops und Kursen, meistens vor den Jahreskongressen, so ähnlich wie die GNPI das ja auch handhabt. Und die Mitglieder der ISPR sind traditionellerweise überwiegend in der Neonatologie aktiv. Also es sind ganz überwiegend Neonatologen. Das ist bei der Zwillingsgesellschaft der ISPA in den USA, der SPA, da fehlt das I, also das European davor. Da ist es interessanterweise nicht so. Die kommen aus den anderen Subspezialitäten der Pädiatrie ganz überwiegend. Und dadurch ergänzen sich ISPA und die amerikanische SPA recht gut. Und die ISPA hat jetzt vor etwa 20, 30 Jahren den Auftrag von der Europäischen Fachärztekammer, vom Europäischen Fachärzteverband bekommen. Das nennt sich European Union of Medical Specialists, die Weiterbildungsordnung in der Neonatologie in Europa zu formulieren. Und diese Weiterbildungsordnung dann auch alle paar Jahre, ich glaube, es sind so Zyklen von 5 bis 7 Jahren, zu aktualisieren. Und das ist zuletzt vor 2 Jahren, im 2021, geschehen und wurde dann eben auch von dem Europäischen Fachärzteverband so abgesegnet. Und damit ist einerseits traditionell ein Commitment in der ISPA bei den Mitgliedern, insbesondere zur Neonatologie, und zur anderen Seite auch formal ein Auftrag da, die Ausbildung zum Neonatologen zu strukturieren, auch in die Hand zu nehmen.
Mhm. Und ist es jetzt der Plan, dass die European School of Neonatology zu einer Gleichschaltung der nationalen Weiterbildung führt? Oder mit anderen Worten, schreibt Europa wieder vor, was wir machen sollen?
Na, das ist jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, klingt nach Bürokratismus und Kommissionsaktivität, wie mit den Äpfeln und Birnen, die eine bestimmte Größe haben müssen, dürfen sie nicht verkauft werden. Nein, das ist nicht so. Also die Angebote der ISN sind alle freiwillig und sie sind als Begleitung oder Ergänzung der klinischen Ausbildung gedacht und sie sollen wirklich helfen, die Qualität in der Ausbildung und damit natürlich letztlich auch in der Patientenversorgung in Europa zu verbessern und zu harmonisieren. Und Das ist das Ziel, was mit dieser School verfolgt wird.
Und denkst du, dass die ESN denn künftig die nationale Ausbildung oder Weiterbildung ersetzen kann?
Ja, also in der fernen Zukunft könnte das ein Ergebnis sein, dass die nationale Ausbildung quasi ergänzt oder begleitet wird durch dieses europäische Angebot. Die Ausbildung wird ja immer am Patienten, die wird immer in Kliniken national, regional geordnet sein. Aber die Begleitung, also dass es wirklich auch ein strukturiertes Lernen ist, das könnte ich mir schon vorstellen, dass das in fernerer Zukunft, also nicht in den nächsten paar Jahren, aber vielleicht in 5 bis 10 Jahren europäisch einheitlich gehandhabt wird.
Spannend. Okay, Sven, nachdem wir die Rahmenbedingungen kurz diskutiert haben, interessiert mich jetzt natürlich ganz konkret, wie kann ich mir die ESN vorstellen?
Ja, also da hole ich mal ein bisschen aus, denn die ESN an sich, European School of Neonatology, ist nur der Rahmen, ist quasi der Überbau, in dem die verschiedenen Angebote gebündelt sind. Und das Kernstück der ESN, um das es jetzt ja in unserem Gespräch auch geht, ist das neue Masterprogramm. Also ein Programm, ein klinisch orientiertes Programm in der Ausbildung zum Neonatologen, das kompetenzbasiert ist. Und das Ziel der ärztlichen Ausbildung in jeder medizinischen Subdisziplin, nicht nur Neonatologie, Pädiatrie, sondern in allen, ist ja, dass am Ende der Ausbildung die Ärztin, der Arzt verantwortungsvoll und auch eigenständig die ihm anvertrauten Aufgaben erledigen kann. Im Englischen nennt sich das Entrustable Professional Activities, also anvertraubare professionelle Aktivitäten. Und in diesem System der EPAs unterscheidet man 5 Stufen. Die Stufe 1 ist der Anfänger, die Anfängerin in einem neuen Gebiet, zum Beispiel ein Formulant, ein PJ-Studierender oder eben der Assistent, der in einen neuen Bereich hineinkommt, der in allen, praktisch allen Tätigkeiten Begleitung braucht, der vielleicht auch mal nur Zuschauer sein kann, weil es einfach seine bisherigen Kenntnisse übersteigt. Auf der anderen Seite in diesem EPA-System ist die Stufe 5 dann die Expertin, der Experte mit langjähriger Erfahrung. Das sind bei uns typischerweise die Oberärztin und Oberarzt, die vielleicht auch schon in leitender Funktion tätig sind. Und dazwischen, Stufe 3 oder 4, ist dann jetzt wieder bezogen auf die Neonatologie, der Facharzt mit abgeschlossenem Schwerpunkt in Neonatologie. 3 von dem Kompetenzniveau würde ich denken, das ist jemand, der nur noch für schwierige Prozeduren regelmäßig Hilfe braucht. Und wenn das nicht mehr notwendig ist, er auch die eigenständig machen kann, dann hat er Level 4 und braucht einen Superior, also den leitenden Oberarzt, als Diskussionspartner, vielleicht in der Visite, fürs Abteilungsmanagement oder für wirklich seltene, hochkomplexe Prozeduren. Sodass in dem EPA-System, was in dem Masterprogramm der ESN umgesetzt wird, am Ende eine Stufe von 3, vielleicht sogar 4 erreicht wird, dass es wirklich kompetenzbasiertes Wissen ist, das dann auch überprüft wurde im Rahmen des Masterprogramms und derjenige dann wirklich ein Zertifikat oder eine Bestätigung erhält, ich bin jetzt mit dieser Qualifikation eine Neonatologin, ein Neonatologe.
Okay. Und wie, das läuft dann virtuell ab oder gehen die Leute auch, treffen sich dann gemeinsam, haben Praktika oder wie kann ich mir das konkret vorstellen?
Genau. Also das ist eine Mischung. Also der überwiegende Teil ist ein Online-Training auf einer multimedialen Plattform mit Bildern, mit Texten, mit Videos und die besteht schon, die ist da und dort ist das untergliedert in einzelne Units, in einzelne Lernelemente thematisch sortiert und dort findet ein eher selbstbestimmtes Lernen statt, ein selbstbestimmter Lernfortschritt anhand von Fallszenarien mit verschiedenen Transferaufgaben, tutorierte Besprechungen, wo zu Kleingruppen von den Teilnehmenden, also den Studierenden, die sich eingeschrieben haben, eben ein Tutor dazu kommt und die Fragen und die Lösungsvorschläge bespricht. Es gibt Expertentreffen, die dann über einzelne Schwerpunkte referieren. Und dann neben diesem online stattfindenden Teil auf der anderen Seite praktische Simulationstrainings, Hands-on-Kurse, das, was wir jetzt auch schon begleitend zu den Kongressen haben, aber was auch noch in einzelnen Hubs, also in Zentren über Europa verteilt sein soll, sodass man dorthin kommt, um eben die einzelnen Dinge, die vielleicht im klinischen Alltag zu kurz kommen, dort konzentriert erlernen zu können.
Okay, also auch durchaus manuelle Fertigkeiten werden da vermittelt oder besteht die Chance, manuelle Fertigkeiten zu erlernen?
Genau, und das ist auch ganz wichtig, weil das ist ja auch das, was wir in der Klinik benötigen, neben dem Wissen, eben auch die manuellen Kompetenzen. Und deshalb wird im Rahmen des Masterprogramms jeder, der daran teilnimmt, auch eingebunden zusammen mit seinem Vorgesetzten in der jeweiligen Klinik eine Art Ausbildungsvertrag machen und ein Logbook geführt, um zu sehen, wie viele Einsätze er dann für die einzelnen manuellen Tätigkeiten auch wirklich hat, wie dort die Fortschritte sind. Und das wird dann zusammen mit dem Tutor oder mit der Gruppe dann auch angeguckt, was sind da zum Beispiel Dinge, die noch verbessert werden müssen.
Okay. Also das ist sicherlich ein wichtiger Aspekt, auch diese Einbindung des lokalen Krankenhauses. Müssen die sich zertifizieren oder kann man da einfach sagen, hier, ich melde meinen Chef an oder wie ist das geplant?
Genau, so ist das erstmal gedacht, dass man eben jemand, das kann entweder vom Chef ausgehen, der sagt, ich habe jetzt hier einen, den möchte ich zum Neonatologen ausbilden und meldet das der ISN an und dann geht das eben über seine Initiative oder aber auch, dass die jungen Assistenten sagen, ich möchte es machen, du Chef, erlaubst du mir das, wärst du bereit, das, was es kostet, zu zahlen und dann wird es umgesetzt.
Okay, spannend. In Deutschland steht ja aktuell im Rahmen der Weiterbildung die Forschung nicht ganz im Mittelpunkt, um es mal vorsichtig zu formulieren. Wie sieht es da bei der ESN aus?
Ja, also das ist ja nicht nur in Deutschland so, dass die Forschung nicht ganz im Mittelpunkt steht, sondern eher eine Randstellung hat. Und das ist natürlich immer eine Frage der Finanzierung und dessen, was sich eine Gesellschaft, was sich ein Land leisten kann und mag. Und das Masterprogramm der ISN ist klinikorientiert und soll das Forschungsinteresse anregen. Und es wird auch Elemente geben, konkrete Elemente, die dort das unterstützen, dieses Interesse. Aber es ist jetzt kein akademisches Lernen. Also es ist wirklich ein Praxis-, ein patientenorientiertes Lernen, also klinikorientiert. Und ich glaube, es gibt genug Anknüpfungspunkte, um für die Forschung, um das Forschungsinteresse zu wecken. Aber es ist jetzt nicht explizit im Mittelpunkt.
Okay. Das ist auch eine klare Aussage. Hört sich aus meiner Sicht relativ überzeugend an. Was wären deine Argumente noch, die du bringen würdest, um deine Kollegen zu überzeugen? Mach damit.
Also sicherlich, dass ein ganz wichtiges ist, dass inhaltlich die gesamte Neonatologie auf dem neuesten Wissensstand, Forschungsstand abgedeckt wird und gelehrt wird. Dass sie untergliedert ist in einzelne Module, insgesamt 13. Wodurch das Lernen auch erleichtert wird. Diese Module selbst sind dann wieder untergliedert in einzelne Einheiten, Units. Und das Lernen ist weitgehend selbstbestimmt. Es gibt so ein Zeitfenster von mindestens 2 Jahren, maximal 3 oder 4. Das müssen wir noch schauen, was da sinnvoll ist, sodass das Tempo und auch die Zeiteinteilung, wann man das machen möchte, morgens, abends oder nur am Wochenende, es geht mit praktisch allen Endgeräten. Also man kann es am PC machen, man kann es aber auch Tablet oder Handy machen, sodass es sehr hohe Flexibilität zulässt. Und das, finde ich, muss es auch sein, weil das ja ein berufsbegleitendes Lernen ist. Also das schreibt man sich nicht ein und hockt dann im Hörsaal und macht seine Seminare, sondern man arbeitet ja im regulären Geschäft und macht dann begleitend nebenbei dieses Masterprogramm. Und dann, glaube ich, ist ein Erfolgsfaktor auch die internationale Ausrichtung. dass die Teilnehmenden aus unterschiedlichen Ländern kommen, dass die Referenten wirklich Experten sind aus der ganzen Welt, die dort da sind, und es gibt die Möglichkeit, eben über den deutschen Tellerrand hinauszuschauen. Auch das ist, finde ich, sehr attraktiv. Und am Ende geht es auch um den Preis. Was kostet das Ganze? Hm. Und da kann ich jetzt sagen, dass die Gebühr für die ersten zwei Module quasi entfällt. Also wir arbeiten ja spendenbasiert und haben ein Angebot, was von den 13 Modulen die ersten zwei Module ganz kostenlos darstellt für die ersten 25 Teilnehmenden. Und das ist schon auch das Ziel, dass wir auch im Weiteren keine Gebühren verlangen, die so wie bei anderen Masterstudiengängen sind, dann leicht mal über 10.000, 20.000 gehen für ein ganzes Masterstudium, sondern in einem Bereich sind, dass es wirklich fast kostenneutral ist. Ganz wird es nicht gehen, es wird eine gewisse Gebühr schon anfallen, aber jetzt für die ersten zwei Module und die ersten 25 Teilnehmenden haben wir die Zusage, dass das frei sein wird.
Boah, das hört sich gut an. Eine kurze Frage noch dazu. Du hattest die einzelnen Module erwähnt. Wie sieht es mit Prüfungen aus?
Also es wird ein bisschen Multiple Choice geben, aber das ganz Wesentliche sind eigentlich eben das kompetenzbasierte Lernen, dass es dann Feedbackbögen gibt, dass die Tutoren rückmelden oder dass eben auch der lokale Chef, der Klinikdirektor, die Klinikdirektorin Checklisten macht, und das ist das Assessment, was stattfindet. Das ist begleitend zu dem Lernfortschritt ein kontinuierliches Feststellen der erworbenen Kompetenzen.
Okay. So, jetzt hast du kurz berichtet, wie der aktuelle Stand ist mit diesen 13 Modulen, die dann scharf geschaltet werden. Habt ihr noch Pläne, dieses Angebot in Zukunft irgendwie zu erweitern, oder wie sieht die, ist damit alles geschafft?
Na, das ist schon noch ein weiterer Blick in die Zukunft. Also ich bin jetzt erstmal froh, dass ich dir von dem bisherigen Fortschritt berichten kann. Und jetzt geht es wirklich erstmal darum, dieses Programm auch auf die Straße zu bringen, also das wirklich umzusetzen und diesen Schulbetrieb anlaufen zu lassen, was im Herbst passieren wird. Und der nächste Schritt ist dann, das auch zu skalieren, also dass wir eben von vielleicht 2 Dutzend Teilnehmenden, die sich eingeschrieben haben, das eben hochfahren können auf 40, 50, die sich pro Jahr einschreiben. Wir möchten es erweitern, dass auch Pflegende angesprochen werden, die nicht alle Module, so wie es für die Ärzte und Ärzte interessant ist, teilnehmen, aber vielleicht ein Teil davon. Natürlich ist verschiedene Sprachen ein Thema. Englisch ist eine sehr gute Sprache, um zu starten, international die wichtigste Sprache. Aber es gibt auch Regionen, tatsächlich auch in Deutschland, nicht so sehr bei Ärzten, aber bei Pflegenden, wo Englisch eigentlich ein No-Go ist im Unterrichtsbetrieb. Und da möchten wir auch schauen, dass wir dann in der Zukunft lokale Sprachen anbieten können. Und ich kann mir vorstellen, und das hat auch der Europäische Fachärzteverband schon rückgemeldet, dass das jetzt eine mit dieser Plattform und mit diesen EPAs ein Angebot ist, was Schule machen könnte für andere Medizinbereiche. Also dass das ein Masterprogramm ist, wo andere durchaus auch Interesse dran haben könnten und sagen, wollt ihr das nicht als Blaupause uns zur Verfügung stellen? Und das sind so die Dinge, die ich, wenn ich in Zukunft schau, aktuell mir vorstellen könnte.
Spannend, also absolute Pionierarbeit, die ihr da macht. Toll.
In gewisser Weise, ja.
Sven, an der Stelle kommt eigentlich immer unser Literaturservice. Hast du da auch irgendwas, was du empfehlen kannst, oder eine Seite, die du empfehlen kannst?
Also, es ist sicherlich spannend, mal über Entrustable Professional Activities zu lesen und zu schauen, was ist das eigentlich? Da gibt es in allen Medizinbereichen so die ersten Ansätze. Es ist in den Weiterbildungsordnungen bislang kaum angekommen. Die Amerikaner sind da schon weiter. Also gerade die American Pediatrics Academy, die hat es auch schon aufgenommen. Wir haben eine Arbeit publiziert, wo wir so die Grundzüge dieses Programms charakterisiert haben und auch die Notwendigkeit. Die ist im letzten Jahr erschienen und heißt Opinion Paper, Rationale for Supranational Training in Neonatology. Okay. Dort kann der Interessent, die Interessentin gerne mal nachlesen.
Gut, wir werden einen Link wieder auf unsere Homepage stellen unter dskn.org und auch den Link natürlich zur European School of Neonatology. Damit sind wir schon am Ende des Podcastes. Wenn die Zuhörer oder Zuhörerinnen jetzt so begeistert sind von den Aktivitäten der ESPR und überlegen, sich vielleicht selber einzubringen, mit welchen Argumenten würdest du noch den letzten Rest Überzeugung bringen? Oder die überzeugen davon, sich zu engagieren?
Also ich würde sagen, dass eine Mitgliedschaft auch aus eigener Erfahrung in der ESPA sich immer lohnt, nicht nur finanziell, weil damit die Kongresse einfach günstiger werden und das sich da schon auszahlt, sondern vor allem auch ideell, weil sie einfach den Tellerrand, den Horizont erweitert und die Türen zur internationalen Welt der Forschung öffnet. Und das eben nicht nur im Bereich der Neonatologie, pädiatrischen Intensivmedizin, sondern in allen Bereichen der Pädiatrie. Und ihnen auch mitgeben, dass die ESPRs in ihrer Art einfach vom Engagement der Mitglieder lebt. Also das ist nicht ein Selbstzweck, wo man reinsitzt und dann irgendwelche Sitzungen absolviert, ein Debattierclub für emeritierte Kolleginnen und Kollegen, sondern es ist wirklich eine Plattform für junge Interessierte, die sich eben an den Erfahrungen der vielleicht auch emeritierten Mitglieder wirklich was abschauen möchten, die da lernen wollen, in einen Dialog treten wollen. Und das war für mich und ich glaube für viele in der ESPA das Entscheidende, der Gesellschaft beizutreten und auch der Gesellschaft treu zu bleiben.
Kann ich dir absolut voll zustimmen. Die lebt von der Aktivität jedes Einzelnen. Und ich glaube, es gibt keine Idee, die da irgendwie begrenzt ist. Wenn man Ideen hat, einfach mitmachen, einbringen die Ideen, da ist vieles möglich. Und ja, in dem Sinne, Sven, danke ich dir ganz herzlich für dieses informative Gespräch. War mal ein bisschen was anderes, aber ich hoffe, der eine oder die andere Zuhörerin überlegt jetzt auch, sich da einzuschreiben bei der ESN und gehört vielleicht zu den ersten 25, die da eine kostenfreie Teilnahme für die ersten Module haben. Sven, vielen Dank.
Danke, Mario. War mir eine Freude.
Das war ja wieder der Neocast der DSKN, Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene. Diesmal mit einem Special zur European School of Neonatology mit Professor Dr. Sven Bellmann. Haben Sie Fragen oder Anregungen zum Neocast? So melden Sie sich gerne bei uns. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Und verbleibe bis zum nächsten Mal. Ihr Mario Rüdiger.
Das war der Neocast, der Podcast der Deutschen Stiftung Kranke Neugeborene. Am Mikrofon Mario Rüdiger. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information, Fortbildung und Unterhaltung. Er ersetzt nicht die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Die Inhalte dieses Podcasts spiegeln die persönliche Meinung des Moderators und seiner Gäste wider. Die Referenten verwenden große Sorgfalt darauf, den aktuellen Wissensstand zu präsentieren. Wie jede andere Wissenschaft unterliegt auch die Neonatologie ständigen Entwicklungen. Änderungen sind vorbehalten.